Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichsroth und Martin Missfeld zur Folge Nummer 27 und zur ersten Folge im Jahr 2020. Hallo Martin.
Hallo Carsten.
Wie geht's dir?
Gut, gut, wobei das Jahr ging irgendwie so ein bisschen holperig los, irgendwie Krankheit, Familie und so, irgendwie war alles ein bisschen kompliziert irgendwie, aber jetzt so langsam normalisiert sich das.
Okay, ich hoffe nichts Ernstes, sondern nur
ach,
so ein
was?
Grippemäßig.
Nein, das Wetter ist einfach, spielt irgendwie verrückt irgendwie und das Immunsystem konnte sich nicht so richtig anpassen,
ja,
okay. Aber ist alles wieder easy.
Gut. Lustigerweise habe ich das von mehreren gehört, die das ähnlich schildern, die im Januar irgendwie gefühlt so oft krank waren wie das ganze gesamte letzte Jahr zusammen.
Ja, ja, ja.
Ne,
ja.
Ganz komisch.
Das liegt am Wetter.
Ja. Ja, es ist ungewöhnlich mild, sagen wir es mal so, ne?
Ja, ja.
Das stimmt. Martin, wir haben uns heute hier ja zur ersten Folge versammelt. Zu zweit. Du hast ein paar schöne Themen. Du möchtest
ja.
Als erstes einmal über die Online-Marketing, nee Quatsch, für die Marketing Underground, darüber möchtest du sprechen.
Richtig, kurzes Recap.
Genau, da warst du im Dezember, das war ja die erste Marketing Underground, die Marco Young organisiert hat. Ich glaube,
ja.
Das war am 3. Dezember und da ging es ja im Vorfeld eher ein bisschen holprig zur Sache und du warst dann da, hast dir vor Ort ein Bild gemacht und ich denke, unsere Hörer freuen sich über 2-3 Minuten nochmal ein Recap, dass sie dann wissen, wie es dann auch war.
Willst du gleich erstmal zeitlich terminieren,
ja. Hast du gemerkt, ne?
Ja, ja. Gut. Ja, also ich war ja am Anfang relativ skeptisch. Und wer mir bei Facebook folgt, irgendwie hat das wahrscheinlich auch gelesen, irgendwie so, ob das ganze Konzept irgendwie eigentlich noch zeitgemäß ist und auch die Art mit diesem Underground-Thema irgendwie, dass das alles irgendwie so grottig im Keller mit schmutzigen Steinen und schwarz und ein bisschen gelb und so sein muss, das ist irgendwie nicht so meine Welt gewesen, ja. Also so einfach von der ästhetischen Ansprache her. Und vielleicht deswegen, aber vielleicht auch irgendwie, weil ich mir nicht sicher war, irgendwie, ob es überhaupt noch so eine Art von Konferenz braucht und so weiter, war ich, wie gesagt, skeptisch. Ich bin dann aber ja doch hin, habe mir tatsächlich auch noch ein Ticket gekauft, irgendwie, damit ich wenigstens einen Sitzplatz kriege. Und ich muss im Nachhinein sagen, es war wirklich cool. Ja, also ich war wirklich verblüfft, dass das Ganze so gut funktioniert hat. Es war in der großen Halle und die Halle war dunkel. Ja, also das war so der erste Eindruck, als ich reingegangen bin, war auch erstmal so ein bisschen große Halle. Wir haben hier sozusagen helllichten Tag und man sitzt hier sozusagen in der dunklen Halle. Aber es hat funktioniert und auch mit diesen Bühnen, da sind ja 2 Bühnen gewesen, eine größere, eine kleinere irgendwie. Man konnte tatsächlich sich auf beides jeweils konzentrieren. Dann gab es eben noch eine ganze Reihe von Ständen, wo sich sozusagen Firmen vorgestellt haben, ihre Produkte vorgestellt haben und noch ein paar Fressstände und Getränkestände. Und so insgesamt hat es ja sozusagen als Location funktioniert. Die Vorträge waren interessant, da komme ich gleich noch zu. Und man hat eben auch viele Leute getroffen. Ja? Also es waren wirklich viele bekannte Gesichter da und es hat Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Und ja, ich habe mich den ganzen Tag über keine Sekunde gelangweilt. Und insofern hat sich das für mich absolut gelohnt.
Okay.
Ja, also, ja.
Wie hast du die Atmosphäre von der Geruchsbelästigung her wahrgenommen? Ich glaube, Marco selber hatte in seinem Podcast irgendwas darüber gesprochen, dass da in der Halle auch gekocht wurde und dass es da doch in Anführungsstrichen störende Gerüche gab.
Ach nee, du ey, aber ich spiele Fußball, ja. Da gibt es auch störende Gerüche irgendwie und trotzdem macht es Spaß irgendwie.
Okay.
Nee, hat mich jetzt nicht gestört irgendwie. Also es war eher so, dass das tatsächlich mit der Lautstärke natürlich immer schwierig ist, auszupendeln, wenn man in einer Halle ist. Irgendwie, dann hast du eben sozusagen Grundgemurmel und dann hast du eben die große Bühne, wo eigentlich die ganze Zeit immer Action war. Und dann hast du eben so ein bisschen durch so Vorhänge abgetrennt so eine kleinere Bühne gehabt. Und es gab eben so ein paar Plätze oder ein paar Stellen in der Halle, wo es dann schwierig war, ja, weil man sozusagen irgendwie so eine Dreifachbeschallung hatte, die anstrengend war.
Mhm.
Aber es gab eben auch andere Plätze irgendwie, konnte man sich wunderbar unterhalten.
Okay, und du sagst, du hast dich gut unterhalten. Hast du dich mit Leuten unterhalten, die du primär schon kanntest, oder hast du dich da auch sehr viel mit neuen Leuten unterhalten? Weil das ist ja auch immer ein Kriterium dafür, wenn ich schon viele Leute kenne, muss ich zu so einer Veranstaltung fahren, um mich mit den Leuten zu unterhalten, die ich sowieso schon kenne, die ich vielleicht auch anderweitig noch sehe. Oder lerne ich dort auch neue Leute und neue Gesichter kennen?
Ich habe tatsächlich auch wieder neue Leute kennengelernt. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den ich sozusagen genieße, irgendwie, weil mich viele kennen, auch wenn ich sie noch nicht kenne. Und am besten sind ja immer die Menschen, die sozusagen keine Skrupel haben, einen dann anzuquatschen. Und insofern komme ich relativ leicht dann auch in Gespräche mit neuen Leuten rein. Und auch durchaus wirklich sehr interessante. Ich habe jetzt leider die Namen, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis irgendwie so. Also müsste ich vielleicht nochmal nachgucken, ob ich das in die Shownotes irgendwie mit reingeschrieben kriege irgendwie so. Ich habe mich wirklich total nett auch mit einem unterhalten irgendwie, der ganz ähnliche Sachen macht wie ich auch, ja.
Okay.
Tut mir voll leid, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Egal, nützt nichts.
Ähnliche Sachen im Online-Bereich oder ist ja, der Künstler
auch genau. Ähnliche Website, nee, ja. Ähnliche Websites, aber auch.
Also der baut Seiten, die von Google abgestraft werden.
Du unverschämter Bursche. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, jetzt leg mal deine Zeiten auf den Tisch hier.
Nee, alles gut. Jetzt
reden wir endlich mal öffentlich über deine ganzen Projekte.
Hi, komm, wir haben doch gesagt, wir wollen das hier ein bisschen lockerer gestalten. Ich fand das nicht so schlecht.
Okay. Wie gesagt, ich freue mich immer irgendwie, dass ich tatsächlich auf jeder Veranstaltung eigentlich Leute kennenlerne, die ich vorher noch nicht so kannte oder nur vom Sehen kannte, irgendwie, aber mich eben noch nicht so richtig unterhalten habe.
Ja.
Ist immer wieder spannend, ja.
Okay, dann hau da jetzt mal irgendwie deine zwei besten Erkenntnisse der Marketing Underground raus, damit unsere User auch nochmal so ein bisschen oder unsere Zuhörer so ein bisschen Mehrwert haben und nicht nur jetzt wissen, dass du es toll fandest, sondern dass die, die nicht da waren, vielleicht nochmal ein bisschen was davon mitnehmen.
Ja, was heißt die zwei besten Erkenntnisse irgendwie? Also was überraschend cool war für mich, waren tatsächlich diese beiden englischsprachigen Hauptspeaker, der Aaron Graplin und der Uber Butler.
Warum?
Und ich habe da tatsächlich im Grunde nicht viel von erwartet. Irgendwie als Marco die angeteasert hat, schon vor Monaten, kannte ich die erstmal gar nicht. Mhm. Ja, und hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die nicht kannte irgendwie so. Und dann habe ich mich aber tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen informiert und okay, die haben ganz interessante, lustige Sachen gemacht, jeder so auf seine Art irgendwie, aber auch so, dass ich jetzt nicht so viel davon erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat Marco die auch noch in der Veranstaltung ganz ans Ende gelegt. Und das war wirklich extrem schade, weil die beiden wirklich tolle Vorträge gehalten haben. Aber
worum ging es denn?
Moment, aber der Saal war schon fast leer, ja, weil viele dann sozusagen gegangen sind, weil das natürlich schon auch ein anstrengender Tag ist, wenn man den ganzen Tag da in so einer Halle rumläuft und quatscht. So, jetzt zu den beiden Vorträgen. Der Aaron Draplin ist halt ein Grafikdesigner, der eben Logos entworfen hat und das ist eben das Verrückte irgendwie. Man kann das gar nicht schildern. Das ist einfach so ein Urviech, ja, so ein bulliger, kräftiger Kerl mit einem zotteligen Bart irgendwie und so Klamotten, wo man das Gefühl hat, die sind seit 3 Wochen nicht gewaschen. Und der ist aber mit so einer Leidenschaft und Überzeugung dabei, irgendwie seine Projekte vorzustellen, dass man einfach nur staunt, ja. Und der war auch die ganze Zeit immer, also interessanterweise hat er die ganze Zeit erzählt, wie ich das auch so kenne als Künstler, irgendwie so, es ging ihm überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen irgendwie so, und er wollte nur coole Projekte machen und er hat das für den Kumpel, oder dann hat er erzählt irgendwie, dass ein Jugendlicher aus der Nachbarschaft immer zu ihm gekommen ist und dann haben die zusammengearbeitet und dann hat er irgendwas gemacht irgendwie mit dem Jugendlichen zusammen irgendwie und so weiter, ja.
Okay, aber was hatte er denn für Projekte? Also worum ging es denn, was er da erzählt hat?
Das kann man nicht beschreiben irgendwie. Das sind Grafikdesign-Projekte, ja. Also okay. Ich meine, eine Briefmarke oder mehrere Briefmarken hat er, glaube ich, entworfen für die USA. Dann hat er verschiedene Logos für, da müssen wir einen Link reinmachen, irgendwie, das muss man sich angucken, das kann man sozusagen schwer in Worte fassen.
Okay.
Aber auch die Projekte oder das, was er gemacht hat, war gar nicht das, was jetzt so toll und außergewöhnlich war, sondern es war im Grunde diese Kombination aus den Projekten und dem Typ, der das vorgestellt hat.
Ja.
Ja, also diese Energie, diese Leidenschaft, irgendwie, wie er das sozusagen erzählt hat. Und danach war dann dieser Uber Butler, das ist eher so ein jugendlicher, smarter Typ irgendwie, der ja so Fake-Geschichten gemacht hat und dafür das Internet nutzt. Ja, also der hat zum Beispiel ein Fake-Restaurant in London nicht Booking, sondern da gibt es auch so Portale, wo man Restaurants bewerten kann.
Yelp vielleicht?
Yelp, glaube ich auch nicht. Ach, weiß jetzt auch nicht.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, wo alle Leute hin wollten und nie einen Tisch gekriegt haben. Und
genau, so die Story, die genau. Und das hat er eben irgendwie vorgestellt und wie sich das Ganze entwickelt hat und dass er dann eben doch irgendwann mal ein Restaurant gemacht hat oder dass er wirklich lausiges Essen serviert hat und die Leute waren total begeistert und sind am Ende gekommen und wollten unbedingt wieder reservieren und regelmäßig und so. Also es war wirklich, also das Projekt oder die Projekte, die er gemacht hat, sind an sich schon saukomisch und entlarven im Grunde genommen viele Mechanismen des Internets und auch Mechanismen von Kunden, sage ich jetzt mal, also wie die ticken und was die wollen. Aber die eigentliche Erkenntnis für mich war, dass diese beiden Typen, sowohl der Aaron Draplin als auch Uber Butler, beide im Grunde genommen Künstler sind.
Okay.
Das heißt, die agieren nach Mechanismen und Methoden, irgendwie, die ich eigentlich aus der Kunstgeschichte kenne.
Okay.
Und das war für mich wirklich überraschend. Also das hatte ich so überhaupt noch nicht auf dem Schirm und den Zusammenhang gesehen. Ich meine, letztlich bin ich ja irgendwie so ein bisschen auch immer der Künstler-SEO für viele. Mhm. Aber ich habe das waren für mich irgendwie immer zwei völlig verschiedene Zusammenhänge. Ja, und bei den beiden ist mir irgendwie bewusst geworden, irgendwie, ja doch, da gibt's Parallelen, ja, da gibt's Mechanismen, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke da seitdem tatsächlich irgendwie relativ viel auch drüber nach. Und ich habe jetzt auch gerade für die Contentix bei Marco vor der SEO Campix ist ja die Contentix. Und da habe ich auch einen Vortrag noch angemeldet jetzt zu genau diesem Thema, ja, wo ich das sozusagen nochmal selber für mich auch rausarbeiten will und dann auch vorstellen will, wie eigentlich Künstler in der Kunstgeschichte sich selber vermarktet haben, beziehungsweise wie die vermarktet wurden. Ja, und es gibt ja sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen Machen und Verkaufen, beziehungsweise zwischen Produkt und Verkaufen. Ja, und die Frage war ja immer, also die Künstler sind immer die gewesen, die es gemacht haben, die Bilder gemalt haben und wie ist es aber dann verkauft worden irgendwie. Und da gab es eben Leute, zum Beispiel so Albrecht Dürer, der war irgendwie ein genialer Selbstvermarkter. Ja, also beziehungsweise der hatte dann eben auch eine Frau, die war eine brillante Verkäuferin. Ja, die ist mit seinen Drucken losgezogen, also der hat sozusagen auch die Druckgrafik revolutioniert, weil der gecheckt hat irgendwie, wenn er 100 Dinger macht von einem Bild, die er dann entsprechend günstiger verkauft, irgendwie so, dann verkauft er, also dann verdient er mehr.
Ja,
das heißt, der Dürer hat die Druckgrafik revolutioniert und die Frau stand dann immer auf den Marktplätzen und hat dann irgendwie die religiösen Bilder von ihrem Mann verkauft.
Okay,
und der Dürer war sozusagen, nach heutigen Maßstäben war der ein Millionär. Ja, von nichts, vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man eigentlich sagen, irgendwie als Künstler.
Okay. Darüber möchtest du dann auf der Contentix ein bisschen was erzählen?
Genau, ja, das will ich mal, also ich will.
Also nur für unsere Hörer, wir sind jetzt natürlich aus dem Recap der Marketing Underground raus, fließend drüber gegangen zur nächsten Veranstaltung, zur SEO Contentix, beziehungsweise SEO Campix Contentix, die im März stattfinden wird
genau, in Berlin. Die Contentix ist am 10. und 11. März und die Campix dann am Donnerstag, Freitag, 12. 13.
Genau, okay. Und da bist du auf beiden dann Speaker, richtig?
Ich bin auf beiden Speakern, genau, irgendwie. Also Contentix dann gleich am ersten Tag irgendwie um 14 Uhr und bei der Campix, weil ich mich zu spät gemeldet habe, erst am letzten Tag, am Freitag, dann um 16.30 Uhr. Also im Grunde, wenn alle schon zu Hause sind, bin ich dran.
Jetzt korrigier mich, wenn ich dachte, dass die Contentix primär was mit Content und Inhalten zu tun hat. Das, was du gerade gesagt hast, geht für mich aber ja eher in Richtung Marketingstrategie.
Ja, so genau sehe ich das nicht. Nein, ich meine, das ist doch verwoben, oder? Ich finde, die Contentix, natürlich geht es sozusagen um Content, aber letztlich ist ja Content immer auch ein Produkt. Ja, und bei einem Produkt geht es immer um die Frage, wie kann man es verkaufen irgendwie. Also ich finde, dass das sozusagen schon alles miteinander zusammenhängt. Also und ich finde auch eher, dass so ein Thema, wie ich es eben genannt habe, eher auf die Contentix passt als auf die SEO Campix. Aber ich meine, wenn da Hörer irgendwie eine andere Meinung haben, irgendwie so, dann gerne in die Kommentare. Ja, das kann man natürlich auch noch überlegen.
Okay, gut. Also fassen wir zusammen. Marketing Underground war für dich gut, weil dort Dinge vorgestellt wurden, die du jetzt erstmal so in Worten nicht beschreiben kannst, die wir noch verlinken. Das war im Grunde genommen die Quintessenz für dich, war, da war ein Künstler, der primär nicht das Geld verdienen im Fokus hatte, sondern seine Arbeit und damit hinterher Geld verdient hat.
Genau.
Und Der zweite Vortrag war das mit diesen Fake-Bewertungen für, nee, wobei es waren ja im Grunde genommen echte Bewertungen für ein Fake-Restaurant. So muss man das sagen.
Ja.
Und wie tickt der User, wie funktioniert das Internet mehr oder weniger, wenn ein Hype entsteht? So könnte man das sagen, oder?
Ja, genau. Da, ja, das hängt okay. Alles damit zusammen, ja.
Gut. Und dann sehen wir dich als nächstes auf der Contentix als Speaker und auch auf der SEO Campix. Martin, du hast richtig viel vor in nächster Zeit. Was kommt da noch auf uns zu?
Naja, das eigentlich bin ich ja hier am Bildermalen. Also
ja, genau.
Ich konzentriere mich tatsächlich immer stärker drauf, Bilder zu malen und fange jetzt auch langsam an, mich quasi in Künstlerkreisen hier zu vernetzen und bin jetzt so verschiedenen Künstlerverbänden und Vereinen und so beigetreten. Und
das heißt, das hast du vorher noch gar nicht gemacht? Da warst du eigentlich für dich selbst freischaffender Künstler, genau. Ohne dass du großartig Werbung für dich gemacht hast oder so?
Genau. Genau. Okay. Mein Plan war ja sozusagen direkt nach dem Studium, dass ich gesagt habe, irgendwie, okay, ich will jetzt nicht losziehen und einen Galeristen finden. Das ist nämlich genau dieses Modell, ja. Denn ein Galerist ist ein Verkäufer und ich wäre dann quasi der Macher. Ja, okay. Und ich hab gesagt, irgendwie, das ist mir, dieses Abhängigkeitsverhältnis ist mir zu knifflig, ja. Da bin ich zu sehr sozusagen von der Meinung anderer abhängig. Und deswegen habe ich mir ein System aufgebaut, dass ich quasi selber genug verdiene, ohne arbeiten zu müssen, damit ich jetzt quasi
Bilder machen kann. Musst du gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Wie verdienst du Geld, ohne dafür arbeiten zu müssen? Das klingt jetzt so ein bisschen nach Suhr.
Natürlich.
Ja, okay. Ja,
klar, ich bin das erste Aushängeschild für Suhr.
Hau raus.
Ja, was denn? Ich habe meine Affiliate-Seiten, ich habe meine Brillenseite, ich habe meine Blutseite, ich habe auch eine Künstlerseite.
Ja, aber sind Affiliate-Seiten für dich denn gleichzusetzen mit schnell und hektisch reich werden?
Naja, das Ziel ist doch letztlich das Gleiche. Ich meine, natürlich habe ich das gemacht, irgendwie, damit ich finanziell unabhängig bin, damit ich endlich meine Bilder malen kann. Und nicht davon abhängig bin, irgendwie, dass irgendein Galerist irgendwie den Daumen hebt oder senkt.
Verstehe ich. Finde ich, ist quasi eine Diversifizierung deinerseits.
Genau, ja. Genau. Und jetzt habe ich ja sozusagen das Problem, also eine Zeit lang war ich ja quasi versucht, irgendwie zu sagen, irgendwie, ach, vergiss diese fucking Malerei irgendwie so und das macht nur Arbeit und nervt nur irgendwie und ich genieße jetzt sozusagen einfach nur mein Leben. Aber das ist es eben nicht, ja. Also das habe ich jetzt eben auch gecheckt und vor allen Dingen habe ich es wegen dieser ganzen verdammten Google-Updates gecheckt, irgendwie, dass das natürlich kein System ist, was, also ich bin genauso abhängig, ja. Ich bin jetzt nicht von einem Galeristen abhängig, sondern ich bin jetzt von Google abhängig. Und jetzt muss ich langsam mal irgendwie die Reißleine ziehen und sagen irgendwie, okay, diese Websites, die laufen halt noch, ja, und so, dass ich immer noch von leben kann, trotz dieser ganzen Updates. Ich muss halt sozusagen mir jetzt endlich parallel irgendwie das Künstlertum aufbauen irgendwie und dann auch davon tatsächlich mal leben können, beziehungsweise damit Geld verdienen, endlich mal. Und eben meine Bilder auch als Produkte sehen und nicht als Kinder irgendwie, die man auf keinen Fall verkaufen dürfte. Und genau, also damit ich eben letztlich von Google wieder unabhängiger werde.
Okay, das heißt, bei dir findet gerade ein Umdenken statt von der Online-Welt hin mehr oder weniger zur Offline-Welt. Im Grunde genommen genau das, was vor 10, 15 Jahren eigentlich andersrum stattgefunden hat, dass man sagt, man guckt jetzt, wie kann man im Internet Geld verdienen, weil es da noch relativ einfach war oder einfacher als jetzt. Und da versuchst du jetzt gerade wieder den Fuß auf den Boden der Offline-Welt zu bekommen.
Ja, genau.
Würdest du sagen, das ist generell ein Trend, der in nächster Zeit auf einige oder auf viele kleinere Nischenseitenbetreiber zukommt, dass sie umdenken müssen durch die ganzen Google-Updates? Ich meine, wir sind jetzt im Grunde genommen schon wieder beim nächsten Thema. Google-Updates, da wollten wir sowieso noch drüber sprechen.
Ja.
Jetzt Ende letzten Jahres, im Dezember gab es noch ein kleines oder ein größeres, je nachdem, wie sehr man davon betroffen wurde. Jetzt im Januar gab es wieder massive Änderungen bei Google. Einmal ein Core-Update, was sie offiziell bestätigt haben. Dann haben sie jetzt zum Beispiel die Position Zero, die gibt es in dem Zuge nicht mehr, Position Zero, die Answer Box oder auch die Featured Snippet Box, die ist jetzt offiziell Position One geworden, das heißt Answer Box plus 9 weitere organische Ergebnisse bilden die erste Suchergebnisseite. Ja. Da tut sich einiges, also gerade zum Anfang des Jahres. Die Ausgangsfrage war, meinst du, kleinere Webseitenbetreiber und Nischenseitenbetreiber müssen da umdenken und vielleicht auch noch stärker jetzt gucken, wo sie bleiben?
Ja, naja, das ist natürlich schwer zu verallgemeinern irgendwie. Was genau ist jetzt eine kleinere Nischenseite? Also ich glaube, was man sozusagen ganz allgemein sagen kann, ist, dass man im Grunde genommen Produkte braucht. Ja, das wissen Marketer sowieso schon seit eh und je irgendwie, aber diejenigen, die eben im Online-Business eingestiegen sind, die haben eben lange Zeit gedacht, irgendwie, okay, Im Grunde genommen reichen ja Affiliate-Links, ja, also andere machen die Produkte und ich vermittle nur, oder eben Werbung. Ja, und ich glaube, dass beides auf Dauer nicht funktionieren wird. Ja, also ich glaube, auf Dauer, da gibt es natürlich Portale, bei denen wird das funktionieren, aber das werden immer weniger, da wird ausgedünnt irgendwie. Und das sind ja auch die Core-Updates irgendwie. Und da gibt es eben die großen Player, was so Vergleichsportale und so weiter betrifft oder Testportale, die werden schon bestehen bleiben. Und die kleinen werden aber sozusagen gnadenlos vom Markt verdrängt. Und im Grunde genommen ist das ja auch logisch. Ja, also da bereinigt sich sozusagen irgendwie so ein erster Hype, wo alle mitmischen wollten und jetzt so nach und nach zeigt sich eben, wer ist sozusagen so groß und erreicht auch tatsächlich viele Menschen, sodass sie zufrieden sind und wer macht eigentlich nur so eine kleinen Krepelseiten irgendwie und kopiert irgendwelche Amazon-Bewertungen irgendwie und die werden dann eben irgendwie rausrutschen. Hm. Wenn es denen nicht gelingt, tatsächlich im Sinne eines Produkts selber einen Mehrwert zu bieten, den andere nicht haben. Ja.
Wobei dieses Produkt kann natürlich auch der Content sein. Ne? Also in dem Moment, wo du Content anbietest, den sonst keiner anbietet, hast du ja im Grunde genommen auch ein Produkt irgendwo auf dem Markt.
Genau. Deswegen habe ich ja eben, als wir zum Thema Contentix gesprochen haben, irgendwie, ich denke ja auch tatsächlich, Contentix ist letztlich die Frage irgendwie, was ist das Produkt irgendwie? Also was könnte ein Produkt sein irgendwie? Warum ist Content ein Produkt irgendwie und so weiter? Ja, was sind die Qualitätsmerkmale eines Produkts?
Genau. Also ich gebe dir da recht, also ich denke, der Markt wird sich jetzt langsam bereinigen, wenn man sich anguckt, was die großen Player machen, die da die Kooperation haben mit, Testportalen, die vorher auf einer Subdomain irgendwo gehostet waren, darüber hatten wir schon gesprochen, über Subdomain-Leasing, die jetzt teilweise ihre Technik so umziehen, dass es in einen Subfolder geht, sprich sich der gesamten Webseite auch einem Risiko unterziehen, dass dort ein negatives Signal auch auf einen schon lange bestehenden Brand sich auswirken kann. Das ist doch eine sehr spannende Entwicklung. Das heißt, auch in diesem Fall wird in meinen Augen immer noch, auch wenn es lange nicht mehr so stark ist, wie es früher war, Google gegamed. Denn man hat festgestellt, okay, diese Lücke mit der Subdomain, das funktioniert nicht mehr. Da hat man mehr oder weniger eine Abstrafung bekommen oder die Rankings sind zurückgegangen. Jetzt macht man wieder die Subfolder. Das heißt, man benutzt jetzt wieder eine Variante, die bei Google noch funktioniert. Und da bin ich immer noch so ein bisschen, das ist noch in meinen Augen auf einem anderen Level, keine Frage, aber noch ein bisschen Google Gaming, weil man macht halt jetzt die Dinge, die funktionieren. Und gerade die großen Verlagshäuser setzen sich da in meinen Augen ja auch eine große Gefahr aus. Und ich glaube, auch da wird irgendwann von Google aus nochmal die Qualitätsschraube weiter angezogen werden. Also ich denke, dass auch im großen Verlagsbereich und auch bei den großen Playern auch noch ausgedünnt wird in Zukunft. Ich finde es tatsächlich nochmal sehr prägend zu sehen, wie Google sich im Januar mehr oder weniger schon verändert hat, was da alles so an Veränderungen stattgefunden haben. Ich finde, dass zum Beispiel die Unterscheidung zwischen AdWords-Anzeigen und organischen Suchanzeigen noch schlechter geworden ist. Also ich glaube, der normale User kann das mittlerweile noch schlechter differenzieren, was da bezahlt ist und was ist organic. Und ich finde auch, dass gerade dieses Wegfallen des Position Zero-Ergebnis nochmal ganz klar zeigt, wie abhängig wir nicht alle irgendwo davon sind, was dieser Algorithmus oder was diese Suchmaschine da aus den USA macht. Wenn du als Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wann war das Update, ich glaube um den 24. rum war das mit dieser Position Zero. Bis zum 23.01. haben doch alle noch versucht, Position Zero zu bekommen, um da oben diese Box zu erhalten, um Feature Snippet zu haben. Jetzt ist das aber ja so, dass du, wenn du vorher Position Zero hattest, konntest du ja auch Position 1, 2, 3 oder 4 oder 5 belegen. Das heißt, du warst zweimal auf der Seite. Studien von Ahrefs haben schon vor längerem gezeigt, dass zum Beispiel die CTR auf der Position Zero wesentlich schlechter ist als auf Position 1, weil scheinbar, das ist jetzt nur eine Theorie, aber irgendwo muss es ja herkommen, die User noch glauben, dass diese Answerbox irgendwo was mit bezahlter Werbung zu tun hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus Position Zero die Position 1 machst und danach diese Webseite in den Organic-Suchergebnissen so nicht nochmal wieder auftaucht, für den End-User zumindest nicht erkennbar, und du verlierst dadurch ordentlich Traffic, dann hast du auf einmal vielleicht ein Team irgendwo laufen, was für dich Position-Zero-Optimierung macht, bis zum bis zum 23.01. Google stellt einen Schalter um und zack ist das alles, kannst du zurückarbeiten sozusagen.
Naja, ehrlich gesagt, ohne Ende Manpower investiert. Also ich meine, ob jetzt Position 0 oder Position 1, ist jetzt so groß auch nicht der Unterschied.
Hast du es ausgewertet? Nö, glaube ich nicht.
Ehrlich, siehst du? Ehrlich gesagt nicht. Ich durchschaue im Moment auch tatsächlich überhaupt nicht die Google-Ergebnisse irgendwie, weil wenn ich mir das angucke, sehe ich fast überhaupt keine Werbung mehr. Kein AdWords. Das ist alles weg. Also und dann habe ich bei Facebook verzweifelt nachgefragt, wo die Werbung geblieben ist. Dann hat irgendjemand mich darauf hingewiesen, irgendwie, dass Google oder der Danny Sullivan hat irgendwie tatsächlich eine Meldung rausgehauen, dass sie in den nächsten Wochen relativ viel testen wollen mit der Frage, wie die Ergebnisse aufgebaut sein sollen und wo Werbung gezeigt wird und so weiter. Und aber ein paar Wochen. Ich bin echt gespannt, irgendwie, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Irgendwie, weil im Moment habe ich im Grunde bei fast allen Keywords, für die ich, also die für mich relevant sind, wird keine Werbung mehr angezeigt. Und im Grunde genommen ist das natürlich traumhaft.
Bevor wir jetzt auf die Werbung gehen, gehen wir doch erstmal zu meinem längeren Redepart, den ich eben hatte, und gucken uns nochmal diese Klick-CTR-Zahlen an, die Ahrefs da rausgehauen hat. Da lagen wir ungefähr bei einer CTR von, ich sage jetzt mal gerundet, 9% auf Position 0. Aha, und etwas über, ich glaube, 18 oder 19% auf Position 1. Und wenn deine Seite von Position 1 oder 2 dann wegfällt, dann hast du einfach Traffic-Verlust. So, das sind Zahlen, die sind analysiert worden. Sicherlich ist das, muss man dazu sagen, ne, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sich diese Zahlen irgendwo um 2-3% abweichen, hast du dort einen signifikanten Unterschied. Und ich persönlich zum Beispiel habe einige Position Zeros gehabt oder habe sie und merke das im Traffic.
Und das also sind aber Seiten, die waren vorher nur auf Position 4, 5 oder 6 oder wie?
Nein, das waren Seiten, die waren vorher auf Position 0 und auf Position 1 oder 2. Und dann hast du in den SERPs die URL zweimal drin gehabt.
Und Google sagt jetzt,
wir wollen nur noch... Genau,
du hast jetzt nur... Ey, du tust mir leid. Ach, Martin.
Okay, du hast dich mit dem Thema scheinbar noch nicht auseinandergesetzt. Nein, die 1 fällt ja weg. Das versuche ich dir ja gerade zu erklären. Das heißt, deine URL kommt aus den Snippets, so wie sie der User jetzt kennt, fliegt sie raus. Und du hast nur noch diese Box da oben. Aber die CTR dieser Box ist wesentlich schlechter als die CTR der organischen Suche.
Ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich. Also du warst vorher in der Box und auf Position 1 und da jetzt sozusagen die Box als Position 1 gilt und keine Doppelrankings mehr da sein sollen, irgendwie fliegt deine bisherige Seite auf Position 1 raus und du hast nur noch quasi die Box und dann kommt sozusagen die bisherige Position 2 und der zieht jetzt den ganzen Traffic ab, meinst du?
Jetzt haben wir es.
Ja, aber ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ich habe es bei mir noch nicht so genau analysiert, beziehungsweise ich gucke ja immer nur mal ab und zu mal auf meine Besucherzahlen und da ist das noch nicht so, also habe ich nicht den Eindruck, dass sich das groß auswirkt.
Ja.
Für mich wäre natürlich viel dramatischer irgendwie das, also ob die Frage, ob das Bild jetzt noch zu sehen ist, weil ich sehe, wie gesagt, auch nicht mal mehr eine Answerbox bei mir und also, entsprechend auch keine Bilder mehr.
Wenn du sagst, du hast das noch nicht analysiert, dann kannst du dir im Grunde genommen auch jetzt keine Meinung darüber bilden, da müssen wir ehrlich sein. Also du sagst, ich sehe da jetzt keinen Unterschied und ich habe es noch nicht analysiert.
Na, nachdem, was du mir gesagt hast, habe ich mir schon eine Meinung gebildet. Ne,
dann analysiere es doch mal und guck doch mal bis zum nächsten Podcast, ob du auch Unterschiede festgestellt hast. Es gibt ja Leute da draußen, die haben das schon analysiert. Ich habe auch selber schon Tests jetzt gefahren, dass ich aus Position 0 wieder raus bin, beziehungsweise die neue Position 1 und bin wieder auf der jetzt Position 2, aber für den User vielleicht die Position 1, ne, so wie er es früher kannte. Und habe wieder mehr Traffic auf dieser Seite. Also bei mir stellt es definitiv einen Unterschied dar.
Okay, also ich bin ja ehrlich gesagt total beeindruckt irgendwie, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich habe zwar immer groß getönt, dass ich für Position 0 sozusagen optimiert habe, aber das war natürlich Bullshit irgendwie. Ich habe nie für Position 0 optimiert, sondern ich habe immer versucht, möglichst optimal zu optimieren und dann ist irgendwann mal zufälligerweise irgendwie meine Seite in der Answerbox gewesen, beziehungsweise auch mein Bild. Das heißt, ich habe, also was machst du denn irgendwie, um dich quasi gezielt aus der Answerbox wieder rauszunehmen? Wie geht denn das?
Ja, also du hast verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt hier noch nicht näher erläutern möchte.
Hallo?
Denn ich fahre da. Hier. Ja, ich fahre da gerade wirklich aktiv viele Tests. So viel kann ja verraten werden. Google selber hat ja auch schon mal Meta-Angaben oder Meta-Tags rausgehauen, wo sie sagen, wenn du nicht möchtest, dass dein Content in einem Snippet auftaucht, dann benutze diese und diese Angaben. Da kann jeder nach googeln. Damit spiele ich relativ viel rum. Ich verändere den Content, der oben in der Box angezeigt wird. Und dann
du
kann
bleibst
sein,
aber trotzdem auf Seite, auf Position 1 dann damit.
Ja, du rutschst halt instant auf deine alte organische Position wieder zurück. Das ist es halt.
Ja, genau. Ne?
Genau.
Ja, das war bei mir nämlich auch ganz oft so, dass ich in der Answerbox drin war, ohne dass ich Position 1 war. Das sehe ich relativ selten, sondern ich war meistens dann eher so Position 4, 5, irgendwie manchmal 3.
Aber auch die würdest du verlieren nach dem neuen Modell. So, und dann hättest du nur noch diese Box und dann nichts weiteres mehr auf der ersten Seite.
Ja, das stimmt. Ne?
Und wenn du jetzt schaffst durch, ich sag jetzt einfach mal Anti-Optimierung, was Quatsch, Blödsinn ist, aber ne, wenn du das jetzt hinbekommst, dass du aus dieser Box wieder rausfliegst, dann würdest du instant wieder deine Platz 4 einnehmen, wenn du vorher auf Platz 4 warst.
Okay.
Also zumindest klappt es im Moment gerade bei Tests so. Bei bestimmten Boxen kriege ich es hin, bei bestimmten anderen Boxen bekomme ich es nicht hin. Also deswegen kann ich da auch jetzt gerade noch keine allgemein verlässliche Aussage machen.
Ja, verstehe. Ist ja auch die Frage irgendwie, ob nicht eine Answerbox dann doch noch besser ist als Position 4.
Ja, da muss man halt auch, glaube ich, auch gucken, welche Inhalte sind in der Box verfügbar. Mhm. Ne? Also da unterscheiden wir ja auch noch zwischen Tabellen, zwischen Aufzählungen und zwischen Textblöcken letztendlich. Ja. Ne? Ja. So, und da muss man halt und Bildern. Und da muss man halt, oder da auch muss ich auch noch gucken, bei welcher Position in der Answerbox lohnt es sich mehr, in der Answerbox zu sein, und bei welchen Positionen lohnt es sich nicht so viel. Ich selber bin da aber tatsächlich über den echten Traffic gegangen und vergleiche da Vergleichszeiträume aus dem letzten Jahr, aus der Woche vor diesem Update, und gucke dann halt, wie hat sich der Traffic verändert, und gehe dann gezielt daran, um zu gucken, komme ich aus dieser Answerbox raus und ändert sich der Traffic danach wieder.
Ja,
das ist natürlich sehr viel Arbeit, muss man sagen. Es gibt da schöne Tools, die einem zumindest einen gewissen Überblick darüber geben, wie viele Keyword-Sets oder wie viele Keyword-Combinations hast du überhaupt, wo eine Position Zero ausgespielt wird. Zum Beispiel die Metric-Tools, glaube ich, die zeigen einem das an. Da kannst du sagen, hier, wo habe ich eine Answerbox und wo nicht. Die ziehst du dir erstmal runter und dann geht die Arbeit los.
Verstehe. Ja, ich meine, wie gesagt, im Moment laufen ja auch irgendwelche Tests noch, zumindest bei der Desktop-Suche. Ich weiß gar nicht, wie das mobil aussieht, da gucke ich so selten.
Ja, das Favicon-Icon ist auch rausgeflogen, ne?
Genau, Favicon-Icon ist wieder raus. Und wie gesagt, bei mir ist auch die Answerbox, ehrlich gesagt, fast nicht mehr von einem organischen Ergebnis zu unterscheiden. Ja, also die werden nämlich immer häufiger ohne Bild ausgespielt. Das war ja sozusagen bisher immer so ein Hinweis. Und dann gab es immer so einen grauen Rahmen drumherum, aber der ist so blass bei mir irgendwie. Und auch diese Info zum hervorgehobenen Snippet, was drunter steht, oder Feedback, fällt im Grunde genommen kaum auf. Ja, also das Ergebnis sieht schon sehr ähnlich aus.
Das ist schon, ja, da rühren die ordentlich. Also jetzt am Anfang Januar, da sind die gut am Basteln und am Ausprobieren.
Ja.
Das muss man schon so sagen.
Rauskommt.
Ja, ich bin auch gespannt, ob, es gab übrigens noch einen Bug bei dieser Position Zero und Position One Geschichte. Und zwar sind teilweise die organischen Ergebnisse, die vorher auf Seite 1 noch mit aufgelistet wurden, automatisch auf Platz 11 oder auf Platz 101, glaube ich, irgendwie gerutscht. Also das war auch immer ganz schön zu sehen.
Ne? Okay. Habe ich zum Glück nicht gemerkt. Ein regelrechtes Karussell dann.
Ah, das ist ganz, ganz komisch. Also da muss man auch gucken, wenn man da ein eigenes Keyword-Tracking hat, dass dann auch das nicht irgendwie einem Quatschdaten erzählt.
Du musst mal einen Artikel schreiben, wie man sozusagen sich selber aus der Answerbox rausschmeißt, und dann machen das alle und dann hat man da wirklich richtig viel Bewegung von in den
Suchergebnissen. Ja, da hast du wirklich richtig viel Bewegung. Also das ganze Thema zeigt auf jeden Fall, dass Google da ordentlich am Arbeiten ist. Das zeigt aber auch nochmal, und ja, es ist keine Überraschung, also liebe Zuhörer, auch die vorhin dann schon gesagt haben, ja, was glaubt der denn oder so, ne? Es ist keine Überraschung. Natürlich sind wir da abhängig, alle abhängig, die sich auf sowas optimieren, von Google, keine Frage. Und das kann auch morgen schon sein, dass sie nochmal wieder was ändern. Es gibt nur noch 5 organische Treffer. Dann hat der 6. auch das Nachsehen. Aber das zeigt natürlich auch, wie schnell sowas gehen kann. Das muss man einfach sagen. Und es zeigt einem auch nochmal auf, dass man ganz, ganz wichtig, zumindest in meinen Augen, eine Diversifizierung auch des Traffics hat, dass man sich nicht nur darauf verlässt, seinen Traffic über Google einzukassieren, sondern auch andere Kanäle aufbaut.
Ja. Okay. Ich habe zum Thema Core-Update noch ein Stichwort bei mir auf dem Zettel stehen.
Ja, hau raus.
Was mir erst auch wirklich jetzt so in den letzten Wochen, sage ich mal, bewusst geworden ist, weil ich auch ein bisschen noch versucht habe, drüber nachzudenken und das rauszufinden. Und zwar ist das das Suchvolumen. Ja, also das wird ja sozusagen als, sage ich mal, Ranking-Faktor oder als Faktor überhaupt für den Algorithmus oder für das Ranking relativ selten genannt, oder? Vielleicht habe ich das nicht richtig auf dem Schirm. Aber ich habe so den Verdacht irgendwie, dass dieses Core-Update eben auch viel mit der Frage des Suchvolumens zu tun hat. Und zwar nach einem relativ einfachen Schema. Also erstens ist es ja sowieso seit dem Core-Update so, dass im Grunde jedes Keyword mehr oder weniger seinen eigenen Algorithmus hat. Ja, das heißt, die Gewichtung einzelner Ranking-Faktoren ist jetzt für jedes Keyword mehr oder weniger individuell ausgesteuert. Ja, also es ist nicht mehr verallgemeinerbar, irgendwie, dass man sagt, irgendwie Links haben so einen wichtigen Faktor oder sind so ein wichtiger Faktor oder Social oder CTR oder was auch immer. Sondern das ist für jedes Keyword mehr oder weniger einzeln. Und mein Verdacht oder meine Beobachtung ist eben irgendwie, dass das Suchvolumen von Keywordern da sozusagen eine große Rolle spielen könnte. Im Grunde ist es auch nichts Besonderes oder Neues, sondern das ist für mich nur insofern eine kleine Differenzierung, weil bisher habe ich immer irgendwie vom Longtail und Shorthead sozusagen her gedacht. Ja, also ist es sozusagen ein Single-Keyword oder ist es eben eher sozusagen eine Frage oder eine Phrase irgendwie, die aus 4, 5, 6 Begriffen besteht. Ja? Und ich glaube, dass sozusagen diese Art zu denken in der Anzahl von Begriffen in der Suchanfrage irgendwie, die ist nur so ein Hilfskonstrukt gewesen und letztlich geht es ums Suchvolumen. Ja, also man kann davon ausgehen irgendwie, dass eben Single Keywords wesentlich häufiger gesucht werden als diese langen Suchphrasen. Mhm. Ja, und ich glaube, aber es gibt eben, und deswegen bin ich drauf gestoßen, es gibt natürlich auch bestimmte Fragen, sage ich mal, oder also eben so 3, 4 Wortkombinationen, die eben auch ein sehr hohes Suchvolumen haben können. Und interessanterweise habe ich da eben auch Beobachtungen nach den Core-Updates feststellen können.
Und ja, welche Beobachtungen hast du da gemacht?
Naja, so ganz allgemein, grob zusammengefasst würde ich sagen, irgendwie, dass je höher das Suchvolumen, umso wichtiger ist der Trust der Seiten. Ja, also okay. Das heißt irgendwie, je geringer das Suchvolumen ist, umso eher hast du eine Chance, auch große Player sozusagen auszuranken. Und das beobachte ich eben auch zum Beispiel auf meiner Blutseite irgendwie, dass ich eben bei Begriffen oder auch Begriffkombinationen, die eben ein geringeres Suchvolumen haben, irgendwie da ranke ich relativ leicht auch vor den großen Playern, ja, NetDoktor oder Apothekenumschau oder sowas. Aber bei den Begriffen, die eben ein hohes Suchvolumen haben, da habe ich keine Chance. Ja, und okay, da können meine Seiten sozusagen auch noch so gut sein. Irgendwie, da kann ich einfach nicht gegen anstinken. Und ich glaube eben, dass das relativ viel mit Trust zu tun hat und Google sich da einfach sozusagen nach einer ganz einfachen Logik absichern will, indem sie eben sagen, irgendwie, also je mehr Leute danach suchen, umso wichtiger ist es, dass wir keine fragwürdigen Ergebnisse anzeigen. Ja, also da verlassen sie sich im Grunde genommen nicht auf den Content und was sie sozusagen an Content-Qualität optimieren, sondern da sagen sie, im Zweifelsfall nehmen wir lieber einen der großen Player, der mehr oder weniger nicht in Frage gestellt werden kann. Und wenn man so ein Ergebnis von Apothekenumschau hat, das ist so ein großes Portal irgendwie so, dass also selbst wenn da Blödsinn stehen würde, ja, würde es sozusagen keiner in Frage stellen, beziehungsweise würde Google deswegen nicht verantwortlich machen. Wenn ich aber mit meiner kleinen Seite irgendwie einen Artikel vorne hätte, und da steht eben was Fragwürdiges drin irgendwie so, dann würde möglicherweise Google kritisiert und nicht meine Seite.
Okay, jetzt um das Ganze mal, also das ist ja eine sehr eindimensionale Theorie, die du da gerade aufgestellt hast.
Na danke.
Weil du ja, du merkst schon, diese Folge hat Pfeffer, ne? Ich finde, es ist eine sehr eindimensionale Theorie, denn du hast ja gerade auch nochmal die Wertung oder Wertigkeit von Links kurz angesprochen. Hast du denn bei deiner These jetzt mal geprüft, ob vielleicht die Beiträge, die weniger Suchvolumen haben, auch bei den großen Portalen vielleicht auch, wo die Artikel weniger stark verlinkt sind? Oder, und du rankst vielleicht dafür besser, weil du auch als kleines Portal Seiten mit weniger Suchvolumen besser verlinkst im Verhältnis zum Gesamtportal. Das heißt, könnte ja, ja sein, dass das Suchvolumen für ein sehr umkämpftes Keyword auch bei den großen Portalen einfach viel mehr Links hat. Ich will jetzt nicht den Fokus auf die Links bringen, aber man müsste sich da ja viel mehr Zahlen und Daten angucken, als das, was du, glaube ich, da jetzt gerade in deiner Theorie gemacht hast.
Kann sein, ja klar. Also ich gucke mir Links ja auch sowieso nicht an irgendwie, ja. Also beziehungsweise extrem wenig nur oder bestenfalls mal die eigenen irgendwie. Aber ich meine, du hast gesagt, du willst den Fokus nicht auf die Links bringen. Irgendwie hast du es aber ganz geschickt doch gemacht. Also natürlich sind Links wichtig. Und ich hatte ja gesagt, ich glaube, dass ein wesentliches Kriterium eben Trust ist, also Vertrauen irgendwie. Und letztlich Trust misst Google ja über Links. Ja, geht ja gar nicht anders. Also wie wollen sie denn sonst? Ich meine, gut, sie könnten versuchen. Das sind ja alles mehr oder weniger Signale, die zum größten Teil aus Links stammen. Ja, und aus der Frage, wie differenziert man denn sozusagen einen Link? Also man kann ja sozusagen die entsprechende Herkunft und die Art des Links und so weiter, kann man ja alles noch weiter differenzieren und kann dann eben sagen, das eine spricht eher für Trust, das andere spricht für Autorität, das dritte spricht für Brand, irgendwie wie auch immer. Ja. Aber letztlich ganz viele von diesen übergeordneten Faktoren, sage ich mal, irgendwie werden ja aus Link-Informationen rausgezogen. Also insofern ist Links immer ein ganz wichtiges Thema, wenn man über SEO redet irgendwie.
Sie werden aus Links rausgezogen, vielleicht auch aus Citations und auch aus anderen Quellen. Ja, da hast du recht.
Ja, ja. Ich meine, vielleicht auch, die Frage ist natürlich dann auch, was ist einfach mit Erwähnungen? Ja, also beim Brand könnte man eben sagen, wenn einfach nur eine Domain erwähnt wird, ohne dass sie verlinkt wird, ist das im Grunde genommen genauso wichtiges Signal.
Genau, ja, das sehe ich genauso.
Und irgendwie. Aber da gibt es natürlich viele möglichen Dinge, die man noch analysieren könnte, das werden wir aber heute hier nicht schaffen.
Nee, zumindest nicht live hier im Podcast, aber es wäre mal eine interessante und gespannte...
Willst du gleich noch einen Privattermin oder was?
Nee, so war es nicht gemeint, sondern ich würde dir gerne eine Hausaufgabe mitgeben, dass wenn du vielleicht mal 2-3 Keywords hast, wo du sagst, da habe ich es als kleinere Seite geschafft, irgendwie vor den größeren zu ranken, dass du dir einfach mal ein paar andere Daten und Zahlen nochmal anguckst.
Ja.
Wie verhält sich's denn mit der Anzahl der eingehenden Links auf den Beitrag, wo du über den großen rankst? Wie verhält es sich generell vielleicht auch mit der internen Verlinkung? Bist du bei kleineren Themen einfach sauberer als SEO am Arbeiten als ein großes Portal, was sagt, okay, hier haben wir ein Suchvolumen, das ist kleiner als 2000, da schreiben wir zwar was drüber, aber es findet bei uns keine Beachtung in Bezug auf interne Optimierung. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht hast du da ja mal so ein paar Beispiele. Da würde ich nämlich ganz gerne mal ganz kurz die Verknüpfung machen zum Sebastian Erlhofer, der auf der SMX 2019, da konnte jetzt über Kai Spriestersbach, über Search One, glaube ich, der hat da die 10 besten Vorträge der SMX als Video, YouTube-Video eingebunden, gepostet auf seiner Seite.
Ja.
Der hat nämlich auch zum Beispiel in seinem Vortrag gesagt, der sehr, sehr gut war, muss ich sagen. Ich habe ihn mir komplett angeguckt und ich kann ihm jeden nur empfehlen.
Erlhofer, ja klar.
Genau,
ja.
Sowieso einer der Urgesteine aus der SEO-Szene, den muss man einfach auf dem Schirm haben.
Ja.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn, der hat auf jeden Fall gesagt, man muss sich halt auch genau angucken, wann lohnt es sich überhaupt, welche Maßnahme durchzuziehen und vielleicht ist das ja bei den Keywords, wo nicht so viel Suchvolumen ist, einfach nicht lohnenswert für die großen Portale und deswegen kommst du so schnell vorbei. Also ich will einfach nur deine Theorie quasi gestützt haben. Kannst du ja mal angucken, vielleicht können wir dann in der nächsten Sendung da nochmal drüber sprechen.
Ja, genau. Im Grunde genommen ist mir jetzt auch bewusst geworden, ich müsste eigentlich mal eine Seite finden, wo ich wo ich in einem Ergebnis bin, nee, ein Keyword finden, wo ich in den Ergebnissen ranke und auch ein großer Wettbewerber.
Genau.
Und zwar, wo bei einem hohen Suchvolumen der Wettbewerber vorne ist und ich beim niedrigen Suchvolumen. Und zwar möglichst mehr oder weniger mit der identischen Seite.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Genau.
Ich werd mal suchen.
Sehr gut.
Hausaufgaben,
sehr gut,
das haben wir noch gar nicht gehabt.
Ja, kannst du mal sehen.
Das denke ich mir für dich auch mal aus.
2020 nimmt hier ganz neue Formen an. Okay. Ja, Martin, wir sind hier jetzt auch schon wieder bei 45 Minuten.
Ja,
wir hatten ursprünglich noch darüber gesprochen, über die Positionierung von Online-Marketing-Menschen zu sprechen. Wollen wir das in die nächste Sendung ziehen? Oder?
Ja, das ist ja auch im Grunde mein Contentix-Thema so ein bisschen.
Ja.
Also insofern, ich weiß gar nicht, wann wir die nächste Sendung machen. Wenn es nach der Contentix ist, dann kann ich da natürlich drüber direkt berichten. Irgendwie ansonsten können wir auch vorher, dann teaser ich einfach meinen Vortrag noch ein bisschen an.
Gut, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, dann haben wir heute schon über relativ viel gesprochen wieder zum Anfang des Jahres.
Ja.
Und das haben wir auch ein bisschen hitziger, ein bisschen uns unterhalten, finde ich auch mal ganz gut.
Ja, und dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich gar keinen Bock hast.
Ey, das kannst du jetzt so nicht sagen. Ich habe immer Lust, den Podcast aufzunehmen. Ich habe nur gesagt, Mensch, ich bin heute schlecht in den Tag gestartet.
Willst du nicht erzählen, warum?
Ich weiß es selber gar nicht, warum.
Ach so?
Also, okay. Nee, weiß ich nicht. Hast du, manchmal hast du da so Tage, da wachst du morgens auf und irgendwie kannst du nicht so gut in den Tag starten. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen, ohne es gemerkt zu haben oder und so.
Zu viel gesoffen gestern Abend, das ist es.
Nee, das ist es nicht. Nee.
Okay.
Ja. Nee, manchmal hast du das ja, ne? Ist ja, jeder Tag ist anders und heute bin ich irgendwie nicht so gut in den Tag gekommen und dafür, finde ich, haben wir eine vernünftige Sendung hingekriegt.
Ja.
Ne? Gut. Was steht bei dir denn heute noch an? Müssen wir noch ein paar Bilder malen?
Ja, genau. Ich sitze gerade an einem Tintenfisch, beziehungsweise an so einer Krake. Seht das Bild mit Tintenfisch. Ich hatte neulich, habe ich auch bei Instagram gepostet, irgendwie das sollte so ein Drehbild sein, irgendwie, wo ich vier Köpfe irgendwie jeweils auf die vier Seiten habe und man sollte das dann immer drehen. Da habe ich, weiß nicht, fast 10 Tage dran rumgemalt, irgendwie jeden Tag irgendwie 4, 5, 6 Stunden irgendwie und habe endlos Farbe raufgekleistert irgendwie so und jetzt, das Bild ist gescheitert. Das steht jetzt hier noch zum Trocknen, aber das wird dann abgezogen irgendwie und weggeworfen und den Keilrahmen werde ich dann neu bespannen. Sowas gibt es leider auch. Das ist echt ein bisschen bitter. Aber das habe ich nicht in den Griff gekriegt, das Bild.
Lohnt sich das aus marketingtechnischer Sicht nicht irgendwie doch zu veröffentlichen und aufzubewahren? Jetzt hauen wir hier doch noch wieder was dran. Ne? Andersrum. Stell mal vor, du wirst wirklich nochmal berühmt und erfolgreich mit deiner Kunst. Und irgendwann ist vielleicht auch so ein gescheitertes Bild einfach was wert.
Ja, aber ich meine, aber das ist wieder das mit dem Käufer und Macher, ja? Verkäufer und Macher irgendwie. Also Verkäufer würde so denken irgendwie. Ein Macher denkt natürlich nicht so. Ein Macher denkt irgendwie, er will nur das Beste vom Besten irgendwie herstellen irgendwie und als Produkt auf den Markt lassen. Also zumindest wenn man Künstler ist, würde ich sagen. Ja, und der Verkäufer würde natürlich sagen, komm, heb das auf, irgendwie kriegen wir noch irgendwie einen Mann gebracht. Gibt auch blinde Menschen, die Kunst kaufen oder so.
Und deswegen ergänzen wir uns hier so gut. So, mit diesen Worten verabschiede ich dich und freue mich über eine sehr ausgiebige erste Folge im Jahr 2020. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Kommentare habt, immer rein damit in termfrequenz.de unter unserem Beitrag zu dieser Folge und wir versuchen dann auch, beziehungsweise Martin versucht dann auch auf jeden Kommentar zu antworten.
Genau, so machen wir das.
Alles klar. Martin, wir hören uns nächste Folge.
Super, bis dann.
Gut, tschüss.
Tschüss.